Was willst du?
Süßes oder Saurier. S-O-S. Hurra! S-O-S. Süßes oder Saurier. S-O-S. Süßes oder Saurier. Hurra!
Ein Podcast über alles, was krabbelt,
stampft,
blubbert
und fliegt.
Wir haben Süßes
und wir haben Saurier.
Heute mit
Katzen, die ein Glöckchen um den Hals brauchen.
Einer Pflanze, die richtig eklig stinkt.
Und Bären, die ganz dolle chillen.
Heute geht es um den Frühling. Boah, Jule, das ist ja irre laut hier bei dir. Die Piepmätze bei dir im Innenhof, die haben früh morgens aber ganz schön viel Rede und Piep, 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 Potenzial.
Ha, ja, jetzt fangen die manchmal schon 4.30 Uhr, also 4:30 an. Ist doch schön, ein Vogelkonzert am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Piep, 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 Piep.
Wie kannst du da nur weiterschlafen?
Ha, Gewöhnungssache. Manchmal ist es schon dolle laut, aber ey, besser als bei einem Freund von mir. In seinem Innenhof piept und zwitschert und zirpt leider gar nichts mehr. Da hat sich eine Nachbarin vor einem Jahr zwei Katzen geholt, die die ganze Zeit in dem Innenhof sind und die haben einfach alle Vögel verjagt und leider auch extrem, extrem viele davon getötet.
Oha, oh, das klingt ja blöd. Aber ist das nicht einfach immer so bei Katzen?
Jein. Katzen haben einen großen Jagdtrieb. Das ist so. Deshalb ist es unsere Pflicht als TierbesitzerInnen, aber dafür zu sorgen, dass unser Tier keine Bedrohung darstellt. Egal ob für Mensch oder Tier. Und freilaufende Katzen, egal ob auf dem Land oder in der Stadt, werden immer mehr zu einem echten Problem.
Wieso denn das?
Naja. Sehr viele Menschen haben mittlerweile Katzen. Und Katzen haben eben diesen großen Jagdtrieb. Die können quasi nicht anders. Eine Freigängerkatze tötet am Tag im Durchschnitt 2 Tiere. Pro Jahr töten Katzen rund 200 Millionen Vögel in Deutschland. Und gerade jetzt im Frühling holen die sich natürlich die ganzen Vogelkinder. Und dann piept es in so einem Hof ganz schnell gar nicht mehr.
Das ist traurig.
Finde ich auch. Katzen gehören halt einfach eigentlich nicht in unser Ökosystem. Also, die sind quasi eine invasive Art. Die bringen das Gleichgewicht durcheinander. 500 Studien zeigen übereinstimmend, dass freilaufende Katzen zu den problematischsten invasiven Arten der Welt gehören, weil sie gefühlt alles jagen und töten, was irgendwie in ihr Maul passt, also besonders gern kleine und junge Tiere.
Klar, auf dem Land freut man sich vielleicht, wenn die Katze Ratten und Mäuse im Stall jagt. Aber mit den ganzen Vögeln und so, was können wir da tun?
Naja, wenn du unbedingt eine Katze möchtest, dann sollte sie der Umwelt zuliebe eine Wohnungskatze werden. Wenn die Katze draußen rumlaufen soll, dann solltest du sie in der Brut- und Jungvogelzeit von April bis Juli so viel wie möglich drin lassen. Oder die Nistplätze der Vögel in den Bäumen besser vor den Katzen schützen oder sie nur an der Leine rauslassen.
Wie denn? Nistkästen so aufhängen, dass Katzen nicht rankommen?
Ja, zum Beispiel, das ist auch eine Idee. Oder du pflanzt Wildrosen oder den Katzen ein sehr schnell und laut klingendes Glöckchen ummachen, damit mögliche Beute und Vögel gewarnt sind. Oder eben auch mit der Katze spielen. Wenn du nur 5 bis 10 Minuten am Tag mit deiner Katze mit einem Feder- oder anderem Jagdfangspielzeug spielst, hat sie schon 25%, also ein Viertel weniger Lust, rumzujagen.
Ah, weil ihr Jagdtrieb dann ein bisschen erschöpft ist.
Ganz genau.
Gut zu wissen, das alles, vor allem als Katzenfan. Aber zurück zur aufblühenden Natur und den Vögeln. Wir können den Frühling ja quasi hören, sehen und riechen. Wie entsteht der Frühling?
Das ist eine sehr gute Frage. Frühling ist ja quasi vom 20. März bis 20. Juni. Und der entsteht wie alle unsere Jahreszeiten. Maximilian hat uns quasi eine ähnliche Frage gestellt.
Ich wollte fragen, warum die Sonne im Sommer länger scheint als im Winter.
Ich glaube, Biologe Corby kann uns das ganz gut erklären. Den kennt ihr schon von unseren tollen Vogel- und Waldfolgen.
Na dann, auf zu Corby ins Museum für Naturkunde Berlin.
Also Corby, warum scheint die Sonne im Frühling oder auch im Sommer länger als im Winter?
Das hat mit dem Neigungswinkel der Sonne zu tun. Auf jeden Fall neigt sich die Sonne so, dass wir mehr Licht bekommen.
Denn die Erde steht ja nicht kerzengerade, sondern schief und dreht sich einmal um sich selbst und dann auch noch um die Sonne. Also verändert sich der Einfallswinkel der Sonne. Nehmt euch mal eine Mandarine oder Zitrone und steckt da mit einem Lieblingserwachsenen zusammen einen Holzspieß durch. Das ist jetzt eure Erde und ihre Achse. Und haltet das Ganze mal so an eine kleine Lampe, dass ihr eure Erde quasi um sich selbst drehen lasst und auch um die Lampe drehen. Was seht ihr dann?
Dass sich immer wieder Teile meiner selbstgebauten Erde zur Sonne hindrehen und von ihr weg.
Genau, also einmal wird es hell, also Tag, und dunkel, also Nacht, wenn die Erde, eure Erde, sich um sich selbst dreht. Und wenn die Erde sich um die Sonne dreht, verändert sich auch der Einfallswinkel der Sonne auf die Erde. Dann seht ihr auf eurer Erde,
wenn bei uns die Tage lang sind, sind auf der Südhalbkugel die Tage kurz. Und am Äquator sind die aber immer gleich lang. Am Äquator, der genau in der Mitte ist, ist es näherungsweise zumindest immer 12 Stunden hell, 12 Stunden dunkel. Also da ist es genau halb-halb.
Weil am Äquator, also der Mittellinie, zum Beispiel auf einem Globus gut zu sehen, oder der Mitte eurer Mandarine oder Zitrone, die Sonne immer im selben Winkel aufkommt. Und das bedeutet dann?
Gibt es ganz viele Regionen auf der Welt, wo es sowas wie Frühling, wie wir den jetzt kennen, zum Beispiel gar nicht gibt.
Da gibt es keine 4 Jahreszeiten wie bei uns.
Ah, das heißt also, am längsten Tag des Jahres, also dem Tag, an dem es am längsten hell ist, am 21. Juni, wenn wir Sommersonnenwende feiern, dann ist unsere Nordhalbkugel, auf der wir uns befinden, am stärksten zur Sonne gewandt.
Exaktamente. Und ab da werden die Tage wieder kürzer. Also immer weniger Sonnenstunden, es wird immer früher dunkel. Bis hin zur Wintersonnenwende dann, also dem kürzesten Tag des Jahres. Der ist am 21. Dezember. Das heißt, ab einen Tag später werden die Tage wieder langsam länger hell.
Der Spinat kann in den Tropen nicht blühen, weil es in den Tropen, die würden da zwar wachsen, aber da gibt es eben nie eine Phytoperiode, die über 12 Stunden geht. Deswegen könnten die Pflanzen, die bei uns den Frühling brauchen, um zu blühen, da zwar wachsen, aber die würden da nie blühen, weil es eben perfekte Bedingungen gibt.
Die 7-jährige Melina aus Hannover denkt gleich weiter und möchte wissen,
woher wissen Blumen, wann sie blühen sollen?
Wenn bei uns im Frühjahr die Tage länger werden, dann gibt es mehr Licht und dann wird die, man nennt es Photoperiode, also die Zeit, in der die Pflanzen quasi Photosynthese betreiben können, wird länger.
Wow, ich habe eben mal in den Sonnenkalender geguckt. Am Tag der Sommersonnenwende, also dem längsten Tag des Jahres, ist die Sonne fast 17 Stunden da.
Deswegen wächst bei uns im Frühling auch alles so schnell, weil es so lang hell ist. Dazu ist es schön feucht im Frühjahr normalerweise. Die Pflanzen haben perfekte Bedingungen, können quasi wachsen. Und über Hormone innerhalb der Pflanzen gehen die dann in die Blüte.
Die Pflanzen und Tiere erwachen also aus dem Winter gar nicht wegen der Temperaturen.
Davon lassen die Pflanzen und die Tiere sich aber in der Regel nicht beeinflussen, sondern das, was quasi immer stetig ist bei uns und das, was das Ganze triggert, den ganzen Frühling triggert, sowohl bei Tieren als auch bei Pflanzen, ist tatsächlich der jahreszeitliche Rhythmus, was das Licht angeht. Also längere Tage und die Pflanzen gehen in die Blüte.
Aaron, 6 Jahre alt, aus Mannheim, kommt direkt mit der nächsten Frage um die Ecke.
Warum Blumen so gut riechen?
Ich würde bezweifeln, dass alle Pflanzen gut riechen. Zumindest nicht für euch Menschen. Die Traubenkirschenblüte gibt es zum Beispiel ganz viel in Berlin. Die wird gern vor Häuser gepflanzt. Ist so ein Busch mit weißen Blüten. Der stinkt total nach Pipi.
Haha, da hat Corby bestimmt noch ein Beispiel.
Den Geruch, den wir als gut wahrnehmen, ist natürlich komplett subjektiv. Es gibt bei uns auch Pflanzen, wie zum Beispiel den Aaronsstab. Das ist ja so eine Pflanze, die fühlt sich so in alten Laubwäldern und so ein bisschen, die mag so ein bisschen feucht, da fühlt die sich wohl. Und die riecht tatsächlich nach Aas, also nach Tod und Verwesung.
Da kriege ich gleich Gänsehaut und mein Magen grummelt.
Ist jetzt für uns nicht so angenehm, aber das sagt uns natürlich, dass es für irgendwelche Tiere, die bestäuben, angenehm sein muss. Und das sind dann in dem Fall zum Beispiel Aasfliegen. Einfach Fliegen, die gerne zu Aas gehen und die werden dann da tatsächlich von der Pflanze so ein bisschen in die Irre geführt. Die meinen dann, oh, da liegt ein totes Tier. Es riecht auf jeden Fall danach, muss ich mal auschecken. Und dann gehen die dahin und dann werden die natürlich unfreiwillig zum Bestäuber.
Wenn ihr genau wissen wollt, wie das mit dem Bestäuben geht, hört unsere Folge von Blättern und Blüten, Pflanzen. Nochmal aber zurück zum Geruch. Wonach richtet der sich, Corby?
Der Geruch ist natürlich auf verschiedene Bestäuber angepasst und die Blüten konkurrieren so ein bisschen, je nachdem, dass die möglichst auffällig sind und möglichst viele Bestäuber anlocken. Da muss man aber dazu sagen, dass natürlich ganz, ganz viele Tiere bestäuben können. Also bei uns sind es ja hauptsächlich Insekten, wie zum Beispiel Schmetterlinge, ganz, ganz klassisch die Bienen natürlich. Aber in anderen Ländern können das durchaus auch Vögel sein, das können durchaus auch Reptilien sein, das können durchaus auch Säugetiere wie kleine Eichhörnchen sein, das ist in den Tropen vor allem der Fall. Aber bei uns sind das natürlich die Insekten und die blühen dann alle, die Pflanzen, und konkurrieren natürlich um die Bestäuber.
Und Bestäuber wie Schmetterlinge oder andere Insekten locken Blüten nicht nur über ihren Duft an, sondern auch über ihre bunten Farben. Stellt euch mal kurz vor, ihr seid jetzt mal ein Insekt und macht jetzt so flatter, flatter, flatt, flatt oben durch die Luft, okay?
Wir müssen uns vorstellen, alles ist grün, alle Blätter sind grün, Insekten fliegen relativ schnell da irgendwie drüber und wenn die Blüten grün wären, würde kein Insekt die Blüten finden.
Die Natur ist einfach so was von schlau. Kommen wir jetzt zu wem, den wir auch erst im Frühling wieder zu Gesicht bekommen. Also theoretisch, weil gibt ja keine wildlebend in Deutschland. Die 7-jährige Ariane aus Stuttgart hat uns diese Audio gesendet.
Ich möchte wissen, wie Bären im Winterschlupf pinkeln können.
Da komme ich mit einem kleinen Wissensreminder um die Ecke. Winterschlaf und Winterruhe klingen ähnlich, sind aber nicht das Gleiche. Winterschlaf bedeutet, das Tier frisst sich ordentlich Speck an. Reserven. Die Tage werden kürzer, das Tier merkt, oha, Zeit für Winterschlaf und verkrümelt sich. Senkt seine Körpertemperatur nach unten, atmet ganz wenig und macht Winterschlaf. Also den ganzen Winter einfach durchpennen. Wie zum Beispiel Murmeltiere, Hamster oder auch Fledermäuse. Da ist also nichts mit Pinkeln gehen. Und Bären, Corby?
Was Bären machen, ist Winterruhe. Das ist einfach nur, dass sie eine relativ kleine Aktivitätsperiode haben. Also die chillen dann in ihrer Höhle, die schlafen viel, schlafen auch gern mal mehrere Wochen am Stück, aber senken eben nicht ihre Körpertemperatur.
Ah, richtig dolle Abgammeln also. Wie ihr manchmal im Winter auf der Couch, nur noch ein bisschen länger.
Und Tiere, die Winterruhe machen, wachen durchaus dazwischen manchmal auf, um zum Beispiel was zu fressen. Das sind dann so Tiere, die sich Nahrungsvorrat anlegen in ihrem Bau zum Beispiel oder wie Eichhörnchen, die machen ja auch einen Nahrungsvorrat an Nüssen für den Winter und ab und zu wachen die dann auf und spachteln da dann ein bisschen was von ihrem Vorrat weg.
Und gehen halt auch mal strullern. Und macht ja voll Sinn mit dem Eichhörnchen. Wenn es nicht immer mal snacken würde im Winter, bräuchte es ja auch keinen riesigen Nussvorrat. Aber, Corby sagt, bei Bären gibt es noch eine Besonderheit.
Es gibt wohl schon eine Form von Braunbär, die über dem Polarkreis lebt, die dann tatsächlich auch durchschlafen. Das ist dann eigentlich eher so eine Mischung aus Winterschlaf und Winterruhe. Die senken auch nicht ihre Körpertemperatur, aber die schlafen mehr oder weniger mehrere Monate durch und gehen dann natürlich in der Zeit auch nicht aufs Klo.
Emil, 5 Jahre alt, gönnt sich auch gerade schöne Frühlingssonne. Er schreibt uns direkt vom Frühstückstisch im Garten mit Mama eine E-Mail, denn er hat gerade etwas sehr Spannendes beobachtet.
An einer Blumenpflanze krabbeln ganz viele kleine grüne Läuse. Wo kommen die her und wie sind die entstanden?
Und bevor ihr jetzt sagt, ihh, Läuse, Momentchen mal, auch die sind sehr faszinierend, denn Blattläuse gibt es schon seit über 200 Millionen Jahren. Die haben also mit den Dinosauriern gelebt.
Was? Wie krass ist das denn?
Aber gut, im Garten wollen wir die natürlich trotzdem nicht, weil die uns die Pflanzen kaputt fressen. Also Corby, wieso sind das immer gleich so viele?
Weil diese Blattläuse Parthenogenese machen. Das ist so ein kompliziertes Wort.
Parthenogenese? Klingt fast wie ein Zauberspruch.
Auf Deutsch heißt es Jungfernzeugung. Also man könnte quasi sagen, die Weibchen klonen sich selber. Die brauchen also keine Männchen. Das ist relativ häufig so in der Natur. Und für die ist das natürlich ein großer Vorteil, weil die sich einfach dann halt die ganze Zeit Eier legen können, ohne irgendwie sich aufwendig paaren zu müssen.
Paarung ist manchmal echt aufwendig. Also, ihr wisst schon, Sex. Fragt mal eure Eltern. Ich weiß, wovon ich rede. Bei uns Schweinen dauert der Orgasmus, also dass unser Samen in das Weibchen, die Sau, kommt, allein 20 Minuten. Schweinearbeit, sag ich euch.
Sparky, du nun wieder. Du bist ja ganz schön wuschelig wie die ganzen Vögel heute Morgen. Also, zurück zu den Blattläusen. Sie klonen sich selbst. Das heißt Jungfernzeugung.
Und da kommt man dann auf so Zahlen, wie dass jedes Blattlausweibchen durchschnittlich 10 Junge pro Tag bekommt. Und wenn man dann ein paar Tage nicht hinguckt, dann kann das schon so aussehen, als würden da plötzlich hunderte, tausende Blattläuse entstehen. Und so kommt eben diese explosionshafte Vermehrung, dass man irgendwie so das gar nicht mitkriegt. Weil ich meine, eine so oder zwei, drei Blattläuse sieht man jetzt nicht unbedingt. Die sieht man dann erst, wenn es wirklich die sich exponentiell vermehrt haben und dass so viele sind, dass die ganze Pflanze voll ist.
Und wenn ihr Blattläuse loswerden wollt, Marienkäfer, vor allem deren Larven, lieben diese mini kleinen Schädlinge. Und Vögel schnabulieren die auch gern. Das ist besser, als wenn ihr Insektenschutzmittel nehmt. Denn die machen alle Insekten kaputt, also auch zum Beispiel Schmetterlinge. Ui, da haben wir heute aber auch ganz schön viele Wissenssamen in euren Köpfen gepflanzt. Hört die Folge am besten die Tage nochmal, dann könnt ihr euch alles besser merken. Das ist quasi wie Gießen, wenn ihr etwas eingepflanzt habt. Wie einen Sonnenblumensamen. Wiederholt gießen.
Wiederholt Süßes oder Saurier hören.
Sonnenblumenpflänzchen wächst und strahlt.
Schlaue Kinderwissensköpfe wachsen und strahlen.
Psst, und nein, keine Sorge. Nur weil ihr immer mehr Wissen in euer Gehirn packt, wächst nicht euer Kopf. Der bleibt so, wie er ist.
Ihr habt noch mehr Fragen zur Unterwasserwelt oder auch zu Fabelwesen oder zu allem, was stampft, krabbelt, blubbert und fliegt? Dann her mit euren Fragen.
Schickt mir, Sparky von der Berliner Sparkasse und meiner Freundin Jule eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208 oder eine E-Mail an sos@mfn.berlin.
Nächstes Mal wird es gefühlig. Wir finden heraus, ob Fische Bauchschmerzen und Giraffen Ohrenschmerzen haben können, ob ein Hund etwas im Schwanz fühlt und wie wir eigentlich merken, ob es einem Tier nicht gut geht.
Gefühle bei Tieren. Tolles Thema. Also Sparky Schlauschwein hat Gefühle und ein ganz sensibles Herz. Ich muss viel, viel gestreichelt werden. Und ich freue mich, wenn man mir sagt, dass man mich lieb hat.
Ich hab dich lieb, du alte Quarknase.
Bis zum nächsten Mal, ihr Schnuffelnasen da draußen. Erzählt euren FreundInnen von dieser tollen neuen Folge und was ihr alles gelernt habt. Und den Erwachsenen macht ihr einfach wieder Beats and Bones an, damit ihr euch mal kurz in Ruhe im Frühling draußen spielen lassen. Tschö!
Ey, Sparky, du bist heute aber auch ein Pylomaticus, Schweinus.
Hä?
Na, dein Witz fehlt noch.
Ja, stimmt. Ich hab 2. Wir fangen mal mit dem einfachen an. Wenn euch mal ein Vogel auf den Kopf kackt, Seid nicht traurig. Freut euch lieber, dass Hunde nicht fliegen können. Okay, der zweite. Was ist das Gegenteil von früh links erwachen? Spät rechts einschlafen. Ich mach mich vom Acker.
Man riecht sich.
Was willst du?
Süßes Ohr.